Die Lesung von heute ist die Fortsetzung von letzter Lesung, letzte Woche. 1. Korinther 2, Verse 6 bis 16. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich nun um den Sinn des Christus, damit wir dein Wort verstehen, damit wir es als Weisheit begreifen und suchen, danach zu leben. In Jesu Namen. Amen. Aber bestimmt kennt ihr das nicht mehr ganz junge Lied, Musik nur, wenn sie laut ist. Kennt ihr doch alle, oder? Es ist von Herbert Grönemeyer, zeigt wahrscheinlich sagt mehr darüber aus, wie alt ich bin. Es ist selbst etwas in die Jahre gekommen, das Lied. Es dreht sich um ein Mädchen, das tragischerweise taub ist. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist, wenn sie ihr in den Magen fährt. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen bebt. Sehr zum Leidwesen ihrer Nachbarn vielleicht, könnte man sagen. Doch wer die Schönheit von Musik selber erlebt hat und genießen konnte, der versteht bestimmt das Tragische daran, wenn man sie nicht hören kann. So ähnlich wie mit der traurigen Unmöglichkeit für einen tauben Menschen, Musik zu hören und zu genießen, ist es allerdings auch um unsere menschliche Möglichkeit bestellt, die Begrenztheit dieser Welt zu überwinden und auf der anderen Seite Gott zu begegnen. Wenn wir die Schöpfung bewundern, können wir vielleicht einen kleinen Schimmer davon erhaschen, wie groß und majestätisch Gott ist und wie wunderbar die Weisheit, mit der er diese Welt geschaffen hat. Doch Gottes Weisheit ist ja viel mehr. Gottes Weisheit zeigt uns, wie er wirklich ist und nach welchen Maßstäben er handelt. Wenn wir Gottes Weisheit kennen könnten, dann könnten auch wir weise Entscheidungen treffen, weise reden und weise handeln. Wie kostbar wäre es, wenn wir seine Gedanken kennen könnten, damit auch wir davon einen Eindruck gewinnen, was wichtig ist im Leben, was ein gelungenes Leben ausmacht. Wenn wir das hören könnten, wie wunderbar wäre das. Doch welcher Mensch kann die Tiefen von Gottes Gedankenwelt ausloten? Wenn es um diesen Einblick geht, dann sitzen wir mit dem Mädchen im selben Boot. Vielleicht können wir Gottes Weisheit vage in der Schöpfung wahrnehmen, wie ein Beben unter den Füßen, aber mehr auch nicht. Und wie könnte es auch anders sein? Entsprechend lautet die erste Überschrift heute: Gottes verborgene Weisheit. Um dieses Thema geht es in den Versen 6 bis 9 hier. Offensichtlich ist die Erkenntnis von Gottes Weisheit ein wichtiges Thema für die Christen in Korinth, denn wie der Rest der Stadt bilden auch sie sich viel auf ihre eigene Weisheit ein. So viel sogar, dass sie sich über diejenigen stellen, die sie ihnen vermitteln. Oder im Fall der Gemeinde über diejenigen, die ihnen den Glauben an Jesus Christus gebracht haben. Der eine findet Paulus klasse, hält aber nicht viel von der Verkündigung von Apollos. Und wieder ein anderer findet die Ideen des Apostel Petrus am besten. Und die ganz Frommen halten es mit niemandem außer Christus selbst. Wie Richter sitzen sie über der Verkündigung und beurteilen sie nach ihren rhetorischen Qualitäten. Und als Folge dieser Überheblichkeit leidet die christliche Gemeinde in der Weltstadt Korinth unter Spaltung, weil jeder in seiner eigenen Weisheit sein eigenes Urteil fällen will. Der Apostel Paulus hat die Gemeinde gegründet. Und damit liegt ihm ihr Wohlergehen besonders am Herzen. Wie also geht Paulus mit diesen Tendenzen um? Nun auf zweierlei Weise. Letzte Woche, in dem Abschnitt, hatten wir gesehen, wie er der vermeintlichen Weisheit dieser Welt die vermeintliche Torheit Gottes gegenüberstellt. Diese Torheit wird sichtbar am Kreuz von Jesus Christus. Und sinngemäß sagt Paulus, auch in den wildesten Träumen könnte sich kein Mensch vorstellen, dass Gott der Vater seinen geliebten und allmächtigen Sohn Jesus Christus als König über die Welt, als König über die gesamte Schöpfung in die Welt sendet, nur damit er dann freiwillig einen furchtbaren Tod am Kreuz stirbt. Und Paulus sagt ganz klar, in unseren Ohren hört sich das wie vollkommen verrückter Unsinn an, wie Torheit. Und vielleicht habt ihr dieselbe Reaktion auch mal am eigenen Leibe beziehungsweise in den eigenen Ohren hören müssen, wenn ihr das, was ihr als Christen glaubt, anderen vermitteln wollt. Schwachsinn. Wie kann man sowas glauben? Dieser krasse Gegensatz zwischen Weisheit und Torheit kann sich allerdings so anhören, als sei der christliche Glaube anti-intellektuell, als müsse man seinen Verstand an der Tür abgeben, wenn man in den Gottesdienst kommt. Ich hoffe, ihr habt das nicht getan, denn Paulus kommt nun zum zweiten Teil seines Arguments, wo er erklärt, dass das Gegenteil der Fall ist. Schauen wir uns das in Vers 6 erst einmal an. Dort sagt er, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene Weisheit, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Also sprich, Paulus macht klar, dass das Problem nicht darin liegt, dass die Botschaft der christlichen Lehrer und Verkündiger keinen Sinn machen würde, sondern das eigentliche Problem ist, dass selbst den Klügsten und Mächtigsten dieser Welt der Sinn dieser Botschaft verborgen bleibt. Vielleicht ist es so ähnlich wie mit dem Reichen, der seinen Reichtum nicht aufgeben kann und von dem Jesus am Ende sagt, es ist leichter für ein Kamel, dass es durch ein Nadelöhr geht, als für einen Reichen in das Reich Gottes zu kommen. Warum? Weil ihm Gottes Weisheit, die ihm den Weg in das Reich Gottes aufzeigt, nicht als Weisheit, sondern als Torheit erscheint, wenn es bedeutet, dass man seinen Reichtum hier eventuell aufgeben müsste. Dieses Unvermögen, Gottes Weisheit zu sehen, ist einerseits tragisch für die Menschen selbst. Tragisch auch für die, die selbst Gottes überwältigende Weisheit erblickt haben und sich das natürlich auch für andere wünschen, so wie viele von euch, denke ich. Doch hier betont Paulus die ernsten Konsequenzen, wenn man Gottes Weisheit nicht erkennt. Schaut euch mal Vers 8 an. Dort heißt es, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Seht ihr die dramatische Fehlentscheidung, die die Mächtigen dieser Welt in ihrer Blindheit und Taubheit getroffen haben? Den Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, Gottes Sohn, haben sie gekreuzigt. Und damit wir diese Bezeichnung Herr der Herrlichkeit nicht unterschätzen, springen wir mal kurz zu Vers 16, ganz am Ende. Dort wird zuerst vom Sinn des Herrn gesprochen, in einem Zitat aus dem Alten Testament. Seht ihr das? Der Sinn des Herrn. Und wenn man das in Jesaja 40, Vers 13 nachschlägt, dann wird ganz klar dabei, dass mit der Bezeichnung Herr dort Gott gemeint ist. Aber wenn Paulus das weiterentwickelt, dann sagt er, wir aber haben den Sinn des Christus. Also wie letzte Woche, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, setzt Paulus hier ganz nebenbei Gott und den Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, nebeneinander, gleich. Wenn wir das nicht erkennen, dann glauben wir nicht an Jesus Christus. Und dann sind wir nicht gerettet, laut Paulus. Und für Paulus ist das hier offensichtlich gar keine große Sache. Er geht gar nicht näher drauf ein, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, dass nach apostolischer Lehre, nach seiner Lehre, Jesus und Gott gleichzusetzen sind. Gar keine Frage. Doch diesen Herrn, Gott, den Sohn, den haben die Mächtigen dieser Welt gekreuzigt. Und das war eine dumme Idee, das war Torheit. Sie konnten nicht sehen, sie konnten nicht hören, sie wollten auch nicht sehen oder hören, wer er ist. Und ich denke, das sagt uns auch etwas darüber aus, was heute geschieht, wenn wir zum Beispiel an die verfolgten Christen dieser Welt denken. Wenn auch fast 2000 Jahre später immer noch Menschen dafür Gewalt angetan wird, dass sie an Jesus Christus glauben. Auch heute ist es dieselbe Blindheit dafür, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. Denn wenn jemand erkannt hätte, dass der Herr der Herrlichkeit für diese schwachen und ausgelieferten und verfolgten Menschen am Kreuz gestorben ist, dass er sie so sehr liebt, dann würden sie es ihn wagen, seine Nachfolger anzurühren. Es ist dieselbe Geschichte damals wie heute. Doch neben dieser tragischen Seite und den ernsten Konsequenzen klingt hier im Text natürlich auch eine zweite und hoffnungsvolle Seite an. Gottes Weisheit, lesen wir hier, ist eine Weisheit, in Vers 7 sehen wir das, die zu unserer Herrlichkeit da ist. Eine Weisheit, die den Blick hinter die Kulissen offenbart. Und wenn wir das in Vers 9 anschauen, dann sehen wir, dass der Blick hinter die Kulissen einen Gott zeigt, der ein Geschenk für die bereitet, die ihn lieben. Dort lesen wir in Vers 9, wie geschrieben steht, wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, Jesaja 64, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, also die Blindheit und Taubheit dieser Welt, und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Für die, die Gott lieben, hat er etwas Gutes vorbereitet, etwas Herrliches sogar zum Genießen für alle Ewigkeit. Und wenn du an Jesus Christus als Herrn der Herrlichkeit glaubst, als Gott den Sohn, dann bist du dabei. Gott hat etwas für dich vorbereitet, garantiert. Doch der Welt, es ist eine verborgene Weisheit, und das ist unser erster Punkt. Das ist die Botschaft, von der die christlichen Verkündiger reden, denn dieses Wir hier geht es ja zunächst einmal um das Reden. Und damit sind hier zunächst einmal die Verkündiger gemeint, dieses Wortes, Paulus und die anderen. Und er sagt, wovon wir reden, das ist qualitativ etwas ganz anderes als alles, was weltliche Redner von sich geben. Es ist Gottes Weisheit, nicht Menschenweisheit. Und da fragt man sich vielleicht, wenn kein Auge es gesehen hat und kein Ohr gehört hat und es keinem Menschen ins Herz gekommen ist, wie können denn dann diese Verkündiger von Gottes Weisheit überhaupt reden? Wie ist das möglich? Nun, das bringt uns zum nächsten Punkt. Und der heißt: Gott selbst offenbart Gottes verborgene Weisheit. Wie ist das möglich? Drei Punkte hier unter dieser Überschrift. Der erste lautet: durch den Geist. Der Einzige, der Gottes Weisheit kennen kann, sagt Paulus hier, ist Gottes Geist selbst. Wir lesen in Vers 10, uns aber, also diesen Verkündigern, hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und dann sagt er weiter, und er zeigt in einem Bild in Vers 11, warum es ausgerechnet der Geist ist, der diese Offenbarung den Menschen bringen kann. Und in Vers 11 schreibt er weiter: denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Also Paulus sagt jetzt zunächst mal, wir können ja nicht einmal die Gedanken eines anderen Menschen lesen oder kennen. Manchmal fällt es uns ja schon ganz schön schwer, unsere eigenen Gedanken zu fassen. Also nicht einmal die eines anderen Menschen. Bei einem anderen bräuchten wir seinen Geist, also sein Selbst, sein Bewusstsein. Wir müssen uns in ihn hineinversetzen können. Und das geht selbst bei anderen Menschen nur sehr begrenzt, aber bei Gott geht das natürlich überhaupt nicht. Niemand kann Gottes Gedanken lesen, außer Gottes eigener Geist. Das gilt für die Apostel wie für alle anderen Menschen. Der Blick hinter die Kulissen bleibt verwehrt. Nur Gottes Geist ist dazu in der Lage. Er kann das, was wir nicht können. Denn hier am Ende von Vers 10 heißt es: der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und das, was der Geist in den Tiefen Gottes erforscht und findet, das offenbart er den Aposteln. Der Geist allein ist dazu in der Lage. Und wenn ich das so lese, denke ich, wow, das möchte ich auch. Die Tiefen Gottes erforschen. Und wisst ihr was? Das ist sogar möglich. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt lautet: den Aposteln. Wie wir vielleicht schon bemerkt haben, legt Paulus besonderen Wert auf dieses uns in Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart. Damit meint er nicht nur die von Jesus ursprünglich beauftragt waren, also die 12 Apostel, sondern auch alle sonst, die dieselbe Botschaft verkündigen wie die Apostel. Uns beschreibt also eine Gemeinschaft von Verkündigern, die die apostolische Botschaft wahrheitsgemäß verkündigen. Und dazu gehört in Kapitel 1 zum Beispiel ein Mann namens Apollos, der Apostel Petrus, der dort mit Kephas bezeichnet wird, und natürlich Christus selbst, da besteht keine Frage. Wie wir im letzten Abschnitt sehen werden, gilt dies, wie schon angedeutet, auch in einer abgeleiteten Form für die Gereiften. Das heißt, für die, die zu dieser Gemeinschaft hinzugehören. Auch sie gehören zu diesem Wir der Gemeinschaft. Das nur als Randbemerkung. Zunächst gilt Vers 12, aber für die apostolischen Verkündiger. Und er sagt: wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und wenn man die Richtung hier anschaut, gerade hatten wir es davon, dass wir uns in einen anderen Menschen hineinversetzen können müssten, um seine Gedanken zu kennen, dann sehen wir, dass sich das hier umkehrt. Der Geist, der aus Gott ist, diesen Geist haben die Menschen, die Verkündiger, empfangen. Gott versetzt sich in uns, zuerst die Verkündiger und über sie die ganze Gemeinschaft. Und so eröffnet er den Blick hinter die Kulissen der Welt. Er schafft eine Verbindung durch seinen Geist. Und diese Verbindung offenbart den Blick in die Gedanken und die Weisheit Gottes, weil Gott sich in uns hineinversetzt durch den Geist. So wie es also notwendig ist, dass der Geist den Einblick in Gottes Weisheit offenbaren muss, so muss der Geist es auch dem Menschen ermöglichen, dass sie diesen Einblick überhaupt wahrnehmen können. Deshalb heißt es hier, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und was wir daran sehen, ist, dass die Apostel und die Verkündiger vollständig vom Geist Gottes abhängig sind. Nichts, was sie tun, ist ihr eigenes Tun, sondern es ist die Offenbarung durch den Geist. Und es ist das Wissen können durch den Geist. Und dasselbe gilt auch für den dritten Punkt, er lautet durch die Apostel. Und das sehen wir in Vers 13. Und dort schreibt Paulus, davon reden wir auch, also von dieser Weisheit. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Jetzt fragt man sich natürlich, was meint er davon? Was meint er hier? Natürlich ist es seine Rede. Sie sind nach Korinth gekommen und haben dort die Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Aber was bedeutet das für uns heute? Die einzigen Worte, die von den Aposteln damals erhalten geblieben sind, sind die in der Bibel. Wovon Paulus hier also schreibt, ist auch für uns von großer Bedeutung, denn hier sehen wir eine Kette, die es uns ermöglicht, in den Worten der Bibel Gottes Worte und Gottes Weisheit zu lesen. Es wurde durch den Geist offenbart. Die Apostel konnten es durch den Geist wissen. Und hier heißt es, dass diese Worte vom Heiligen Geist gelehrt sind. Die Bibel selbst ist vom Heiligen Geist gelehrt. Ganz kurz, was bedeutet das? Paulus sagt dir ganz konkret nicht, dass es diktiert wurde. Paulus war nicht Gottes Diktiergerät, obwohl es Gott natürlich schon so einrichten gekonnt hätte. Aber Gott wirkt durch den Menschen. Und was wir in der Bibel von Paulus lesen, das ist nicht nur das Diktat Gottes, sondern authentisch Paulus und gleichzeitig authentisch vom Heiligen Geist gelehrt. Beides ist gleichzeitig wahr. Und das sehen wir, wenn wir zum Beispiel den ersten Korintherbrief lesen. Dort lesen wir ganz klar die Worte von Paulus. Aber Paulus sagt, diese Worte sind vom Heiligen Geist gelehrt. Gott selbst gibt den Worten in euren Bibeln sein Gütesiegel. Und wer will, kann sich daran erinnern, indem ihr einen Stempel drauf macht vorne mit den Worten vom Heiligen Geist gelehrt. Diese Gewissheit dürft ihr haben, wenn ihr eure Bibeln lest. Sie sind vom Heiligen Geist gelehrt. Der Heilige Geist möchte, dass wir sie verstehen. Aber dazu mehr. Über die Zuverlässigkeit der Übertragung von damals auf heute will ich jetzt nichts weiter sagen, außer der kurzen und offensichtlichen Bemerkung, wenn man erkennt, mit welcher Mühe sich Gott mit den Aposteln am Anfang, welche Mühe er sich gegeben hat, um sicherzustellen, dass dieses Wort wirklich Gottes Wort ist, dann wäre es seltsam, wenn er diese Worte nicht über die Zeit hinweg auch behüten könnte und würde. Und deshalb können auch wir heute Gottes Weisheit kennen, wenn wir die Bibel lesen, weil uns diese Worte zuverlässig erhalten wurden. Und damit haben sie natürlich auch Gottes Autorität. Das ist klar. Wenn Gott spricht, dann hat es Gottes Autorität. Und wir sollten die Bibel nicht beiseite legen, denn dort lesen wir von Gottes Weisheit für unser Leben. Das ist natürlich auch die Aufgabe von Predigern heute. Wenn man versteht, wie, dass diese Worte von Gott gelehrt sind, vom Heiligen Geist gelehrt sind, dann will man natürlich heute dieselbe Bedeutung wie damals verkündigen. Keine neue und keine aus dem Zusammenhang gerissene, indem man hier oder da einen Vers nimmt, sondern genau dieselbe wie damals. Und das erfordert einiges an Arbeit und manchmal gelingt das nicht immer völlig zufriedenstellend. Aber gleichzeitig dürfen Verkündiger bei dieser Aufgabe auch die Zuversicht haben, dass auch heute noch der Heilige Geist wirkt, wenn wir Gottes Weisheit verkündigen. Und das heißt natürlich, dass wir als Gemeinde, sowohl als Hörer als auch als Prediger, die Predigt nicht nur als Worte von Klaus oder nächste Woche Theo oder wem auch immer hören sollten, sondern als Worte Gottes, durch die der Heilige Geist uns allen Gottes Weisheit lehrt. So viel dazu. Wenn wir uns nun dem letzten Abschnitt von Vers 14 anzuwenden, dann kommen wir zum letzten Punkt und der lautet: Gottes verborgene Weisheit muss geistlich gehört werden. Hier geht es schließlich um das Rätsel, warum denn die Welt diese Botschaft nicht annimmt. Und wenn wir uns an Vers 8 erinnern, dann ist dasselbe Rätsel, warum denn heutzutage Menschen dafür verfolgt werden, dass sie den Geboten ihres Herrn folgen, der gesagt hat: Liebe Gott wie dich selbst und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie könnte man jemanden verfolgen, dessen ganzes Leben aus Liebe bestehen soll? Macht doch keinen Sinn. Und hier erhalten wir die Antwort. In Vers 14 sagte Paulus: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und ihr seht hier den Gegensatz zwischen dem natürlichen Menschen und dem, was geistlich beurteilt werden muss. Paulus vergleicht hier die Verkündigung von dem gekreuzigten Herrn der Herrlichkeit mit einem Fall, der vor Gericht entschieden werden muss. Wie in einem Gerichtsfall muss man hier etwas beurteilen. Aber nicht auf natürliche Weise, sondern geistlich. Jeder Mensch, der das Evangelium hört, muss sich ein Urteil darüber bilden. Ist es Weisheit oder ist es Torheit? Ist Jesus der Herr der Herrlichkeit oder ist er ein Lügner oder ein Verrückter? Und Paulus sagt, der natürliche Mensch ist nicht in der Lage, Gottes Weisheit als Weisheit zu erkennen. Der natürliche Mensch ist damit beschäftigt, dass er genug zu essen hat, wie die Eichhörnchen im Clara-Park im Moment, sammelt und vergräbt er eifrig Eicheln, damit er durch den Winter kommt. Er macht sich Gedanken über ein kuscheliges Zuhause und einen gesicherten Ruhestand und natürlich einen gesicherten Kontostand. Er ist so beschäftigt mit dem Hier und Jetzt, dass er das Beben unter seinen Füßen vielleicht überhaupt nicht wahrnimmt. Dass er über die Ewigkeit gar nicht nachsinnt oder über dieses einmalige Geschenk, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und wenn die Musik doch einmal allzu sehr in den Magen fährt, dann gibt es genügend Ablenkungen in dieser Welt, damit bald alles wieder normal und in gelenkten Bahnen verläuft. Was der natürliche Mensch braucht, ist eine geistliche Perspektive. Denn für Menschen, die ihr eigenes Zuhause hier bauen wollen, erscheint das Kreuz des Christus wie völliger Schwachsinn. Die zwei sind nicht vereinbar. Der natürliche Mensch braucht eine geistliche Perspektive, denn die Ewigkeit ist eine geistliche Angelegenheit und keine natürliche. Und um die geht es in Gottes Weisheit für uns. Wie die Apostel braucht der natürliche Mensch den Heiligen Geist, damit er etwas geistlich beurteilen kann. Damit er ihm einen Einblick in Gottes Gedanken offenbaren kann. So heißt es ja in Vers 10. Wie die Apostel muss er auch den Geist empfangen, der nicht aus dieser Welt ist, denn sonst würde er sich sein eigenes Zuhause bauen wollen, sondern aus Gott, damit er wissen kann, was uns von Gott geschenkt ist. So heißt es in Vers 12. Und er braucht den Heiligen Geist auch dafür, dass er die Worte, die vom Heiligen Geist gelehrt werden, von den Aposteln durch die Bibel, in der Bibel, als Wahrheit und Weisheit annehmen kann. Der natürliche Mensch braucht den Geist, um ein Teil dieses Wir zu werden. Nur dann wird Gottes Botschaft von Jesus Christus Sinn für ihn machen. Nur dann wird er die natürliche Weisheit natürlicher Menschen als die Verrücktheit erkennen, die sie darstellt und als die sie Jesus Christus bloßstellt, wenn er sagt, was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Nur durch den Geist des Geist Gottes wird ein natürlicher Mensch dazu befähigt, dass er erkennen kann, was wirklich im Leben zählt. Es ist die Ewigkeit. Und dass diese Ewigkeit, der Schritt in die Ewigkeit, gelingt. Denn wenn der nicht gelingt, dann war das ganze Leben davor nichts wert. Und durch den Herrn der Herrlichkeit wird unsere Zukunft eine Herrlichkeit sein. Das ist eine Erkenntnis, die hier in Leipzig Hunderttausende brauchen. Dasselbe gilt natürlich auch für die, die unsere christlichen Geschwister verfolgen. Den größten Gefallen können wir unseren Brüdern und Schwestern tun, wenn wir nicht nur für ihr Durchhalten beten, sondern für ihre Verfolger. Dass der Heilige Geist ihnen die verborgene Weisheit Gottes in der christlichen Botschaft offenbar macht. Dass sie Jesus Christus als Herrn der Herrlichkeit erkennen und sich nicht länger gegen ihn stellen, sondern das Geschenk seines Todes am Kreuz auch für sich annehmen und Vergebung erfahren. Doch diese Stelle ist nicht in erster Linie an die Menschen dort draußen gerichtet, sondern an die Gemeinde und damit heute an uns. Auch wir sind aufgefordert, das natürliche Denken abzulehnen, das sich auf diese Welt konzentriert. Wir sind aufgefordert, geistlich zu denken, mit Blick auf die Ewigkeit, mit Blick auf das, was zählt. Durch den Heiligen Geist hat Gott uns dazu in die Lage versetzt. Dank Gottes Wort und Gottes Geist haben wir den Sinn des gekreuzigten Christus, damit wir eine geistliche Perspektive auf unser Leben entwickeln können. Wie wir in den nächsten Wochen sehen werden, bedeutet das für die Korinther ein Umdenken in vielen Lebensbereichen. Die Korinther haben bis jetzt unreflektiert die Maßstäbe dieser Welt übernommen. Hier im konkreten Fall geht es um weltliche Weisheit. Doch wenn wir weiterlesen, werden wir viele andere Themen entdecken, die genauso davon betroffen sind. Streitigkeiten unter Christen, Sexualität, Familie, andere Religionen, gesellschaftliche Abgrenzungen und Hierarchien, die sie einfach aus der Welt in die Gemeinde übernommen haben. Kurzum, der Sinn des Christus, den Paulus hier anspricht, der soll ihr ganzes Leben umkrempeln. Auf den Kopf stellen, das Kreuz stellt die Welt auf den Kopf. Die Weisheit dieser Welt ist zunichte gemacht. Das Kreuz ist unser Vorbild und unser Maßstab. Und die Korinther Christen tun sich damit schwer, weil sie als Richter über dem sitzen, was ihnen verkündigt wird. Und das kann uns genauso gehen, dass wir als Richter über dem Wort Gottes sitzen, anstatt uns anzuhören und anzunehmen, was Gott den Aposteln durch den Heiligen Geist offenbart und gelehrt hat. Was genau es für uns bedeutet, den Sinn des Christus zu haben, werden wir uns also in den nächsten Wochen genauer anschauen. Hier geht es um das Allgemeine, das Paulus hier anspricht. Doch an dieser Stelle, denke ich, sollten wir mit einem Gebet abschließen. Und wir sollten Gott für das Wirken seines Geistes danken und ihn dafür preisen. Und wir können ihn bitten, dass wir Gottes Weisheit auch so annehmen. Also lasst uns das tun. Lasst uns im Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir wollen vor dir bekennen, dass wir nichts wissen können, wenn es nicht von dir geoffenbart wird. Wir sind genauso blind wie das und taub wie das Mädchen. Und wir brauchen deinen Geist in uns, damit wir deine geistliche Wahrheit geistlich hören. Bitte lass uns die Weisheit und die Wahrheit deines Wortes erkennen. Wenn wir es lesen, bitte schenk du uns, dass der Sinn des Christus, sein Denken, sein Empfinden, seine Werte, dass alles in uns klarer wird, dass wir danach handeln, ganz konsequent. Bitte schenk dieselbe Einsicht aber auch denen, die im Moment Christen verfolgen. Schenk du ihnen den Einblick in deine Herrlichkeit und schenk ihnen den Einblick auf den Herrn der Herrlichkeit, deinen Sohn Jesus Christus. Dasselbe bitten wir dich für unsere Stadt Leipzig. Der natürliche Mensch kann es nicht annehmen. Dein Geist muss diese Menschen zu geistlichem Leben erwecken. Und dafür möchten wir dich bitten. Zuletzt bitten wir dich für unsere Gemeinde. Schenk du uns mehr und mehr vom Sinn des Christus, damit wir unser Handeln hier, unser Reden und unser Denken am Maßstab des gekreuzigten Christus festmachen. Gib, dass sein Kreuz, seine Selbstaufgabe, seine Demut vor dir, seine Liebe für dich und für dein Volk, dass dieses Kreuz, dass sein Denken auch für uns immer mehr zur Realität wird in unserem Leben, in unserem Denken und in unserem Reden. Wir preisen dich für das, was du möglich gemacht hast. Wir danken dir, dass es nicht von unserem Intellekt abhängt oder von sonst irgendwas, sondern von deinem Geist. Und um dessen Wirken möchten wir dich bitten, in aller Demut und um deiner Herrlichkeit willen. In Jesu Namen. Amen.